Kennst du schon die Fortbildungsakademie von Klinisch Relevant? Im Herbst starten viele neue Live-Online-Kurse. Beispielsweise zu Trachealkanülenmanagement, modernes Qualitätsmanagement für MedizinerInnen oder Pharmakotherapie für die innere Medizin. Wir freuen uns, wenn du dabei bist. Weitere Infos in den Shownotes.
Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Viel Spaß beim Zuhören. Heute hörst du einen Podcast aus unserer Reihe mit dem Kohlhammer Verlag. Wir sprechen dazu mit Professor Thilo Hinterberger zum Thema Hochsensibilität.
Und ich sage herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast. Ich begrüße alle Zuhörerinnen und Zuhörer und ich begrüße heute meinen Gast, Professor Thilo Hinterberger, und möchte am Anfang direkt auch schon sagen, dass das Ganze hier ein Podcast ist in der Kooperation mit dem Kohlhammer Verlag, und das bedeutet, dass unser Gast auch ein Buch geschrieben hat, und das Buch setzt sich mit dem Thema Hochsensibilität auseinander. Professor Hinterberger, vielen Dank, dass Sie heute da sind und dass Sie sich Zeit genommen haben. Ich freue mich sehr, Sie kennenzulernen virtuell. Haben Sie Lust, als erstes einmal ein bisschen was zu Ihrer Person zu erzählen? Wer sind Sie? Was machen Sie? Und wie sind Sie vielleicht zu diesem Thema Hochsensibilität gekommen?
Ja, also ich bin jetzt zunächst mal ursprünglich Physiker, dann aber relativ schnell in die Neuropsychologie gewandert und habe dann mich mit verschiedensten Forschungsthemen in Bezug auf Bewusstsein auseinandergesetzt und habe jetzt seit 15 Jahren eine Professur zum Thema angewandte Bewusstseinswissenschaften am Universitätsklinikum Regensburg in der psychosomatischen Medizin.
Das hört sich spannend an, Physik, Bewusstseinspsychologie, und wenn ich das so höre, angewandte Bewusstseinspsychologie, dann ist das was ja anscheinend auch einen klinischen Hintergrund hat, und Sie arbeiten in der Psychosomatik, also das, was Sie erforschen, das findet auch Eingang in die klinische Tätigkeit, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, ich bin da eigentlich auch sehr breit in diesem Bereich Bewusstseinswissenschaften. Das heißt, ich versuche das sehr interdisziplinär auch zu machen, versuche auch das Thema Bewusstsein einfach aus verschiedenen Seiten zu betrachten. Und ein Kern, sage ich mal, so ein Kerngeschäft ist natürlich auch gerade in der Psychosomatik dann die Begleitung die Begleitforschung im Bereich der verschiedenen Therapieformen und die Qualitätssicherung, vor allem auch in den psychosomatischen Kliniken, mit denen wir ja eben auch zusammenarbeiten.
Jetzt müssen Sie uns noch erzählen, wie Sie zu dem Thema Hochsensibilität gekommen sind.
Ja, zunächst mal, gut, beobachtet man natürlich in der Szene sowieso so, was gerade so die Modethemen immer sind. Und das Thema Hochsensibilität ist einfach irgendwann mal zu einem Modethema geworden. Und man fragt sich dann natürlich als Wissenschaftler auch, wie ist denn eigentlich dieses Konstrukt? Wie sauber ist denn dieses Konstrukt definiert? Und dann merkt man natürlich auch, dass es da doch auch eine gewisse Beliebigkeit dann der darin gibt, und ich habe dann mal so einen Fragebogen ausgefüllt und gemerkt, man weiß ja manchmal schon, was man ankreuzen muss, damit man hochsensibel wird, und um richtig hochsensibel zu werden, muss man dann auch ein bisschen Probleme mit dieser Sensibilität haben. Genau, und das war so das eine, wo ich den ersten Kontakt, sage ich mal, mit dem Thema bekommen habe. Und dann war auch, weil wir arbeiten ja mit den Heiligenfeld-Kliniken zusammen, die ein Therapiekonzept entwickeln wollten, eben zum Thema Hochsensibilität. Also sozusagen Patienten auch speziell berücksichtigen, wenn sie mit Hochsensibilität quasi auch vielleicht Probleme haben und in die Klinik kommen, dass dann einfach dafür auch ein geeignetes Therapiekonzept vorhanden ist. Und das ist jetzt schon einige Jahre her. Und da haben wir uns dann eben, sage ich mal, so richtig dahinter gesetzt und uns überlegt, ja, wie kann man denn jetzt auch Hochsensibilität erstmal feststellen, erstmal messen, sodass es klinisch auch sinnvoll ist.
Sie haben es gerade schon gesagt, es gibt eine gewisse Unschärfe. Das ist ein Begriff, der auch so in den sozialen Medien viel umherwandert, das Thema Hochsensibilität. Aus wissenschaftlicher Sicht, wie würden Sie denn den Begriff überhaupt definieren? Beziehungsweise ist dieser Begriff überhaupt haltbar? Ist das so ein Begriff, mit dem man arbeiten kann? Oder würden Sie sagen, eigentlich müsste man den streichen?
Nee, auf keinen Fall. Der Begriff Hochsensibilität ist ja auch anderweitig schon, sage ich mal, beforscht worden. Und es wurden immer wieder Fragebögen auch entwickelt. Es gibt einen Hauptfragebogen, sage ich mal, den von Aaron und Aaron, die denn das Konzept eigentlich ursprünglich auch entwickelt haben, der dann in verschiedene Faktoren eben auch untersucht wurde und man dann aber irgendwo dann nicht weiter unterschieden hat. Und zumindest in der Praxis meist. Und wir haben dann eben gesehen, ja, es ist eigentlich sinnvoll, sich mal anzuschauen, gibt es denn eben eine klinisch relevante Hochsensibilität und eine, sag ich mal, gesunde Hochsensibilität. Und so ist eigentlich mein Konzept gewesen, einen Fragebogen zu entwickeln, mit dem man unterscheiden kann zwischen einer funktionalen Hochsensibilität, also einer Sensibilität, die uns im Alltag sozusagen unterstützt auch, weil sensibel zu sein, wahrzunehmen, fein wahrzunehmen, das ist eine besondere Gabe von Menschen, die wir auch nutzen und haben können. Und dann gibt es aber eben auch noch einen dysfunktionalen Aspekt von Hochsensibilität. Und der ist letztendlich das, was dann auch in der Klinik behandelt werden muss. Und dafür braucht man aber zuerst mal ein Instrument, mit dem man diese beiden Aspekte abbilden kann. Und das war eigentlich sozusagen die Hauptaufgabe erstmal, damit wir auch in der Klinik ein Screening machen können, und zwar mit nur wenigen Fragen, weil Patienten bekommen genügend Fragebögen schon. Wir müssen sozusagen in der Klinik immer schauen, dass wir mit möglichst wenig Fragen möglichst viel Information erhalten. Das ist manchmal in der Psychologie umgekehrt. Da geht es darum, mit möglichst vielen Fragen ein Konstrukt möglichst exakt zu formulieren. Und wir brauchten jetzt einen sozusagen kurzen Fragebogen, der diese beiden Aspekte der Sensibilität und dann der problematischen Wahrnehmungsverarbeitung, wie ich das dann nenne, zu unterscheiden.
Könnten Sie mal so ein paar typische klinische Features sozusagen nennen, also jetzt unabhängig davon, ob das Ganze funktional ist oder dysfunktional ist?
Eben, also Wahrnehmung hängt natürlich mit unseren Sinneseindrücken in erster Linie auch erstmal zusammen. Das heißt, es gibt so die Umgebungswahrnehmung. Wie nehmen wir unsere Außenwelt wahr? Dann gibt es aber eben auch noch diese soziale Komponente. Wie nehmen wir auch die sozialen Interaktionen wahr? Wie nehmen wir Emotionen wahr? Also wie empfindsam sind wir in dem auch, wie Emotionen von anderen Menschen gelagert sind? Auch wie reagieren wir dann darauf? Und dann gibt es noch diese innere Wahrnehmung, zum Beispiel diese Fantasie, Kreativität, die wir haben, und das ist natürlich einfach sozusagen noch ein besonderer Schatz einerseits, also der unser Ideenreichtum auch ausmacht und gleichzeitig aber natürlich auch das gesamte innerpsychische Geschehen, das auch oft problematisch werden kann. Ja, letztendlich ist Wahrnehmung auch viel verbunden mit einer Offenheit, einfach überhaupt wahrzunehmen. Also es braucht auch diese Haltung der Bereitschaft, fein aufzunehmen. Und dann gibt es noch das sind so Sonderwahrnehmungsarten wie Elektrosensibilität, das manche Menschen einfach angeben zu haben. Und das sind dann so Spezialbereiche.
Was muss ich mir darunter vorstellen? Also die Wahrnehmung von elektrischer Spannung sozusagen?
Ja, es gibt einfach Menschen, die die geben an, empfindlich gegenüber Strahlungen, Handystrahlung, Elektrosmog und solchen Dingen zu sein. Das sind dann halt so Dinge, die wir vielleicht auch nicht in dieser Weise objektivieren können, aber man muss es zunächst mal so nehmen.
Mich würde sehr die Diagnostik interessieren. Sie haben ja gerade schon von dem Fragebogen gesprochen, den Sie entwickelt haben.
Die Hochsensibilität, die ist im Zusammenhang natürlich auch mit bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen noch verbunden. Zum Beispiel stecken da Aspekte drin, wenn man jetzt den Neo-FFI nimmt, also den Big Five Persönlichkeitsfragebogen, dann hat man Aspekte, die damit korrelieren, von Neurotizismus beispielsweise und von der Offenheit. Auch Stressverhalten ist natürlich da mit dabei. Und so wird man da immer auch noch andere, Verlagerungen finden, die damit korrelieren. Und letztendlich haben auch wir diesen Fragebogen aus einer Mischung aus vielen existierenden Facetten sozusagen auch zusammengebaut. Aber wenn wir jetzt an die Diagnostik gehen, da ist es jetzt eben zunächst mal auch ein gutes Instrument, mal ganz grob mit diesem Fragebogen zu arbeiten, den wir da jetzt entwickelt haben, der nur 12 Items hat und zwar 6 zu jeder Modalität, zu jeder Wahrnehmungsmodalität und dann eben unterscheidet 6 Items zur Sensibilität und 6 Items zur Verarbeitungsproblematik. Das heißt also, jeder Aspekt von Empfindsamkeit, den ich haben kann, bezüglich beispielsweise der Umwelt, hat auch einen verarbeitungsproblematischen Aspekt. Sodass, wenn ich jetzt beispielsweise frage oder erfasse, ich nehme viele Feinheiten in meiner Umgebung wahr, dann wäre die entsprechende Verarbeitungsproblematik, wenn viel um mich herum los ist, dann reagiere ich schnell gereizt oder fühle mich unwohl. Und so können wir das mit den anderen Modalitäten eben auch machen und bekommen dann ein Bild darüber. Zum einen, wie sensibel ist jemand und wie belastend ist die Sensibilität quasi. Das heißt, wie verarbeitet diese Person diese Sinneseindrücke oder diese Wahrnehmungen?
Darf ich fragen, dieser Fragebogen, von dem Sie sprechen, ist der frei verfügbar sozusagen oder wie kann man auf den zugreifen?
Nee, der ist frei verfügbar. Der wird auch in unserem Buch abgedruckt und können Sie sich also jederzeit einfach bedienen und ausprobieren, nutzen. Ich finde das eigentlich eine gute Sache, wenn man Fragebögen einfach sozusagen frei stellt, weil es wird sonst sehr kompliziert, ständig an Lizenzen denken zu müssen.
Jetzt haben wir ja auch darüber gesprochen, dass es tatsächlich Menschen gibt, die im Rahmen einer Hypersensibilität in die Klinik kommen oder sich zumindest ärztliche Hilfe oder therapeutische Hilfe suchen. Vielleicht natürlich jetzt nicht mit dem Label Hypersensibilität auf der Stirn, aber mit einer Symptomatik, mit einem Leidensdruck. Und da wollte ich Sie gerne fragen, also was sind das denn so für Symptome?
Naja, also oft ist es natürlich einfach so eine Überforderung, dass sie merken, sie sind mit der Welt überfordert und sagen dann, ja, das liegt daran, weil ich hochsensibel bin und weil es mir quasi, weil ich so viele Dinge eigentlich wahrnehme, dass ich sie gar nicht wirklich verarbeiten kann oder dass es mir alles zu viel wird oder dass ich dann eben in Stress bekomme oder aber, dass ich emotional dann darunter leide, wenn andere Menschen jetzt irgendwo oder wenn ich sehe, wie andere Menschen irgendwo leiden, dann nimmt mich das sehr viel zu sehr mit. Und oft wird dann auch diese Hochsensibilität ein bisschen als Entschuldigung genommen für das eigene Leiden. Und da hat sich dann was ganz Interessantes gezeigt, nämlich wenn wir jetzt schauen, wie viele von den Patienten sind denn hochsensibel, also haben eine hohe Sensibilität und wie liegen denn die Verarbeitungsprobleme, dann bekommen wir ein etwas anderes Bild, als wenn wir einfach nur den ursprünglichen Hochsensibilitätsfragebogen nehmen würden, der nämlich diese beiden Aspekte in einen Topf wirft, wodurch dann auch die These entstanden ist, die man oft liest, dann auch, dass gerade psychosomatische Patienten sensibler, hochsensibel wären, vermehrt. Was aber nicht der Fall ist. Also wir sehen, dass es keinen Zusammenhang zwischen Sensibilität und, prozentual jetzt bei den klinischen Patienten und bei der gesunden Bevölkerung gibt. Sondern was wir finden ist, dass je stärker die psychosomatischen Symptome ausgeprägt sind, wie also Depression, Angststörungen, Zwangsstörungen, Somatisierungsstörungen, was wir da alles haben, auch posttraumatische Stressbelastungen. Je stärker diese Symptome ausgeprägt sind, umso stärker ist die Verarbeitungsproblematik, sind die Verarbeitungsprobleme quasi auch ausgeprägt. Sodass wir eigentlich einen eindeutigen Zusammenhang einfach sehen zwischen der Reizverarbeitung und dann den psychosomatischen Symptomen.
Ja, sehr spannend. Also begeistert gerade auch der Gedanke im Kopf umher, dass in unserer Gesellschaft ja sowieso, also die Form von Reizen, die auf uns einprasseln, ja, unglaublich gestiegen sind. Und ich glaube, es ist einfach sehr schwer zu differenzieren, was ist das jetzt eigentlich? Ist das was Krankhaftes oder ist das eigentlich eine ganz normale Problematik in unserer Gesellschaft, in unserer Zeit, in der wir gerade leben?
Ne? Ja, die Zeit bringt nämlich letztlich mit sich, dass dadurch, dass die Welt so unglaublich komplex geworden ist und dass wir so, sage ich mal, so viel Anteil nehmen an über die Medien, an so vielen verschiedenen Bereichen, dass wir mit Information eigentlich anders umgehen lernen müssen. Und gerade für Menschen, die eben gewohnt sind, auf eine konventionelle Art auch mit Information in die Tiefe zu gehen, vielleicht, bekommen dann Probleme, weil es einfach nicht mehr funktioniert. Wir haben heutzutage, merkt man auch an der Jugend, wie gehen junge Leute, die eben auch viel mit Social Media unterwegs sind, wie gehen die mit Information um? Die Antwort ist einfach sehr pragmatisch. Also es wird nach Wählen und Verwerfen ist sozusagen die Methode und man denkt nicht mehr lange drüber nach, sondern man nimmt es auf und es ist ein anderer Verarbeitungsmodus. Und deswegen ist es ganz wichtig, eigentlich gar nicht mal jetzt so sehr auf die Sensibilität zu schauen, sondern mehr auf die Art und Weise, wie wir unsere Wahrnehmung verarbeiten.
Bevor wir konkret auf Ihr Buch zu sprechen kommen, lassen Sie uns doch bitte sprechen über die therapeutischen Ansätze. Also wie kann man diesen Menschen helfen? Und Sie haben es ja auch gerade gesagt, es gibt in bestimmten Kliniken ja auch eigene Therapiekonzepte dazu. Auf welchen Prinzipien fußen die?
Da ist es natürlich zunächst mal wichtig zu sehen, was kann ich denn, woran kann ich denn arbeiten? Und ich glaube, dass gerade was ich gerade gesagt habe mit diesen Verarbeitungsproblemen, da geht es tatsächlich darum, was tue ich, wenn ich etwas wahrnehme? Also einerseits zu beobachten, was geschieht, wenn ich die Reize, die ich wahrnehme, verarbeite. Manche Menschen bekommen quasi, geraten in Stress, wenn sie eine gewisse Information verarbeiten müssen und sehen dann, es kommt schon die nächste und kommen dann gar nicht dazu zum Verarbeiten und glauben dann, sie sind hochsensibel. Dabei brauchen sie einfach nur sehr, sehr viel Zeit, um das, was ihnen an Reizen angeboten ist, wirklich zu verarbeiten. Das heißt also, es ist letztendlich die Frage, wie gehe ich mit meiner Wahrnehmung um? Und das ist schon mal ein Schlüssel. Und das andere ist natürlich eben dann auch, ja, was tue ich, um eben nicht in diesen Stress zu geraten? Kann ich mich distanzieren? Kann ich Methoden finden, um mich irgendwo einerseits zu schützen? Und genau, aber in diesem Schützen liegt auch wieder ein Problem für sich, weil man sich ja ein Stück weit verschließt, was dann natürlich unter Umständen eben einen auch nicht glücklich macht, sondern man verwehrt sich irgendwo das Leben. Und das ist also ein bisschen ganz ähnlich wie bei anderen Therapien, wenn wir zum Beispiel an das Thema Burnout denken. Burnout ist eben auch so etwas, da lernt man sich zu distanzieren im Wesentlichen. Was aber eigentlich problematisch ist, wenn man jetzt sich dann plötzlich aus allem raushält, dann bekommt man anderweitig natürlich wieder Probleme, ist sozial einfach nicht mehr, sage ich mal, gut akzeptiert. Und deswegen ist es eigentlich schon so eine Herausforderung natürlich auch, jetzt da Wege zu finden, in denen man einfach auch auf eine gesunde Weise mit der Wahrnehmung umzugehen lernt. Und das andere ist natürlich die Frage, wo kommt das her? Also was steckt da sonst noch dahinter? Oft sind es ja auch traumatische Erfahrungen, die man dann hat, die auch eine gewisse Art von Hochsensibilität sozusagen erzeugen können. Und dann geht es darum, sich eben auf dieser traumatherapeutischen Ebene natürlich das zu behandeln.
Ja, das ist dann sicherlich nochmal ein Thema für sich. Sind das Therapieverfahren, die sozusagen in der Gruppentherapie oder Einzeltherapie stattfinden können? Gibt es spezielle Therapieverfahren, die da angewendet werden? Oder wie muss man, also können Sie das so ein bisschen mit Leben füllen?
Ja, also es geschieht in den psychosomatischen Kliniken ja sehr viel gruppentherapeutisch. Und gerade im Bereich von Hochsensibilität kann man ja dann Gruppen auch bilden, war ja auch der Grundgedanke, dass man eine Indikationsgruppe hat, wo also hochsensible Menschen gemeinsam zusammen sind und in der dann quasi in der Gruppe auch man sich austauschen kann über die Erfahrungen mit jeweils der eigenen Hochsensibilität, mit den Hintergründen und dass dann eben geschaut wird, einerseits, welche Ressourcen habe ich im Umgang mit meiner Hochsensibilität, Ressourcen, die ich vielleicht noch gar nicht nutze und andererseits, welche Möglichkeiten gibt es quasi noch Fähigkeiten auszubilden, gerade im Umgang mit der Wahrnehmung oder eben die Frage, wo kommt es her, welche Ereignisse liegen dem zugrunde? Es ist ja immer die Frage auch, ist Hochsensibilität jetzt einfach nur ein Persönlichkeitskonstrukt, das so unveränderlich man sich halt irgendwann angeeignet hat, oder ist es einfach etwas, das jetzt, sag ich mal, irgendwann gekommen ist? Und also da gibt es ja sehr viele Zusammenhänge dann auch und wo sich die Patienten untereinander vor allem auch befruchten können in ihren gegenseitigen Erfahrungen.
In mir bleibt so ein bisschen der Eindruck, dass es ein Spannungsfeld ist mit diesem Begriff. Der Begriff ist sicherlich für den einen oder anderen hilfreich, weil es vielleicht einfach Erklärungen bietet und einem verständlich macht, warum man auf eine bestimmte Art und Weise reagiert. Auf der anderen Seite, haben Sie das ja auch schon gesagt, kann das eine gewisse Gefahr bieten, der Pathologisierung, des sich Zurückziehens und Abkapselns vielleicht auch. Also es bleibt wahrscheinlich schon sehr wichtig, mit dem Begriff vorsichtig zu sein und eine genaue Diagnosestellung oder eine genaue Einordnung vorzunehmen.
Vor allem sich nicht hinter diesem Begriff dann auch zu verstecken. Ja, und zu sagen, ich bin eben hochsensibel, deswegen muss die Welt auf mich Rücksicht nehmen. Und deswegen bin ich eben so und deswegen habe ich halt die Probleme. Das ist nicht die Antwort, gell? Und das gilt es natürlich einfach da auch im Therapeutischen aufzuarbeiten, was das bedeutet für jemanden.
Trotzdem, so aus Sicht der Therapeuten, kann ich mir schon vorstellen, dass das sehr wichtig ist, zumindest diesen Aspekt nicht außer Acht zu lassen und zumindest auch zum Beispiel diesen Fragebogen durchzuführen, um eben vielleicht das mit ins Kalkül und ins Therapiekonzept einfließen zu lassen. Zuletzt würde ich gerne nochmal über das Buch zu sprechen kommen oder zu dem Buch sprechen mit Ihnen. Das haben wir noch gar nicht richtig erwähnt. Für wen haben Sie das Buch geschrieben und was kann man darin finden? Also erzählen Sie mal so ein bisschen was zu dem Buch.
Ja, es war natürlich so, dass dadurch, dass wir in den Heiligenfeld-Kliniken mehrere tausend Patienten im Jahr haben und die auch den Hochsensibilitätsfragebogen ausgefüllt haben und wir dann natürlich auch andere Aspekte, wie beispielsweise auch Trauma oder eben verschiedene psychosomatische Themen mit befragen, haben wir einen sehr großen Datenschatz bekommen, den ich dann in der Forschung genutzt habe, um mal zu schauen, womit korrelieren denn eigentlich jetzt diese hochsensiblen Aspekte und diese Verarbeitungsprobleme. Und da ist etwas so Spannendes einfach herausgekommen, wo ich einfach dann gemerkt habe, das ist es wert, jetzt tatsächlich auch dieses Konzept darzustellen, wie sinnvoll, wie wichtig es eigentlich ist, die Sensibilität von diesen Verarbeitungsproblemen zu trennen. Und insbesondere auch dann zu schauen, ja, wie hängt das jetzt mit verschiedenen Diagnosen zusammen? Beispielsweise sehen wir, dass Persönlichkeitsstörungen natürlich auch mit einer gewissen höheren, erhöhten Sensibilität zusammenhängen, dass wir aber vor allem diese Verarbeitungsprobleme dann eben auch haben bei Menschen, die beispielsweise paranoide Persönlichkeiten haben oder aber die posttraumatische Stressbelastungen haben. Und das ist eine ganz spannende Sache, zum Beispiel, wie hängt das die Sensibilität mit Trauma zusammen? Da haben wir bei den traumatisierenden Erlebnissen, die jemand haben kann im Leben, die wir auch abgefragt haben, haben wir das Phänomen, dass Menschen sensibler werden, die Welt sozusagen abscannen nach potenziell traumatisierenden Inhalten. Wenn sie aber dann mal traumatisiert sind, also so posttraumatische Stressbelastungen tatsächlich schon zeigen, dann werden sie wieder etwas weniger sensibel, wodurch diese Sensibilität eigentlich keine Rolle mehr zu scheinen spielt. Also kompensiert wird durch so eine gedämpfte Wahrnehmung. Und interessanterweise nehmen aber eben dann auch die Verarbeitungsprobleme sehr stark zu. Ebenso bei diesen Burnout-Thematiken. Und was wir eben gesehen haben in dem Resilienz-Fragebogen, dass die Resilienz, also einfach auch unsere Widerstandsfähigkeit, tatsächlich mit der Sensibilität auch zusammenhängt. sodass wir sagen können, Sensibilität ist eine Ressource im Leben und die Verarbeitungsprobleme, darum müssen wir uns kümmern. Und das ist sozusagen die Grundlage dann auch für die Therapiekonzepte. Und das wird jetzt eben in dem Buch quasi umfassend dargestellt. Einerseits die wissenschaftlichen Ergebnisse, die ich dann darstelle, und zum anderen, wir haben ja auch den ehemaligen Chefarzt einer Heiligenfeldklinik als Autor mit dabei, der mit diesen Hochsensibilitätsgruppen ja auch gearbeitet hat, der dann eben die klinische praktische Seite dann beschreibt. Und so haben wir ein Praxishandbuch letztendlich für Ärzte, Therapeuten, aber auch für interessierte Patienten oder überhaupt Menschen, die sich mit dem Thema befassen, um einfach besser zu verstehen, ja, was ist eigentlich Hochsensibilität, wo wird sie zum Problem und wie können wir damit umgehen?
Die Informationen zu dem Buch werden natürlich in den Shownotes verlinkt. Das heißt, alle, die sich jetzt für dieses Buch interessieren, können gerne dann nachschauen. Ich fand es sehr interessant, mit Ihnen zu sprechen, Professor Hinterberger. Alleine die Tatsache, dass dieser Begriff so präsent ist, auch in den Medien, und natürlich auch Menschen vielleicht einmal fragen, ist das wirklich wichtig, dass man sich ein Stück weit auch mit diesem Konzept auseinandersetzen kann. Also vielen Dank für das Gespräch mit Ihnen und tolles Buch, das Sie da geschrieben haben. Ich durfte ein bisschen da reingucken. Ich glaube, das ist ein wichtiges Buch für Menschen, die in therapeutischen, psychosomatischen, psychiatrischen Berufen arbeiten.
Absolut, ja. Genau. Vielen Dank fürs Interview.
Danke Ihnen.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.